Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
35 Jahre deutsche Einheit. Über das schwierige Zusammenwachsen der jüdischen Gemeinden in Ost und West. Eine Sendung von Jens Rosbach.
Also am Anfang gab es schon ein bisschen das Gefühl, einer ist der bessere Jude, ja, als der andere, ja.
Natürlich wurden wir von den Westberliner Juden absolut geschluckt, als Anhängsel betrachtet. Die Ostberliner haben sich nie aufgenommen gefühlt in der Gemeinde.
Da gab es Tränen, da gab es Schweigen, aber es gab auf der anderen Seite auch Hoffnung und Freude, was Neues anzufangen.
Und dann ging es eigentlich ja schon ganz schnell mit dem Thema der Zuwanderung der sowjetischen Juden weiter.
Berlin, Prenzlauer Berg. In einer großen Altbauwohnung mit dunkelbraunem Bücherregal, Schaukelstuhl und rosafarbenen Blumen lebt eine der letzten Zeitzeuginnen, die vom Innenleben und auch vom Ende der jüdischen Gemeinden in der DDR berichten können, Eva Nickel.
Als die Mauer aufging, fand ich toll. Herrlich, ich habe die Zeit geliebt mit der Anarchie. Das wollte ich auch.
Für die 76-Jährige, graue Haare, goldene Brille, hellblauer Pullover, war die friedliche Revolution zwar eine Befreiung, doch als die Demonstranten auf den Straßen immer seltener »Wir sind das Volk« riefen und dafür »Wir sind ein Volk«, wurde Eva Nickel immer unruhiger. Denn die Berliner Jüdin wollte damals eine reformierte, eine wirklich demokratische DDR, aber keine Wiedervereinigung.
Ich hatte richtige Angst, dass jetzt wieder das vierte Deutsche Reich mit einem Großdeutschland aufgebaut wird. Dass Antisemitismus kommt, dass Nazis wiederkommen und wir dann wieder eine Diktatur haben.
So dachten damals viele der rund 400 Gemeindemitglieder in der Noch-DDR. Zu der revolutionären Aufregung und der Angst vor einem Beitritt zur Bundesrepublik kamen weitere große Emotionen. Denn bald schon wurden immer neue Stasi-Spitzel im Osten enttarnt. Darunter waren auch viele jüdische Gemeindemitglieder und Gemeindefunktionäre.
Ich habe da eine ganze Gefühlswelt erlebt. Mit Hass, mit Wut, mit körperlicher Abneigung. Umdrehen und am liebsten kotzen, Entschuldigung, ja, so wollen. Auch mit Zuneigung zu einigen, wo ich gemerkt habe, Donnerwetter, die hatte ich ja geschützt. Aber ich muss dazu sagen, ich selbst war auch Knetmasse in der DDR.
Der Hintergrund? Die Staatsführung hatte die zuletzt 8 jüdischen Ostgemeinden oft instrumentalisiert, um sich den Anschein von Religionsfreiheit sowie ein antifaschistisches Image zu geben. Und viele Juden, oft als Verfolgte des Naziregimes privilegiert, spielten dabei, zumindest nach außen hin, mit. Selbstkritisch räumt Zeitzeuge Nickel ein.
Wir haben natürlich alle im Sinne der DDR gesprochen.
Als der eiserne Vorhang fiel, ahnte Micha Guttmann in West-Berlin, was bzw. wer auf ihn zukommt. Der 78-Jährige war damals Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und die Synagogengänge im Osten betrachtete er wegen ihrer häufigen Staatsnähe mit Skepsis.
Dieses Vertrauen am Anfang war bei mir nicht vollständig da.
Doch Guttmann hatte eine Mission zu erfüllen, eine Inventur der DDR-Gemeinden, den Aufbau von Ostlandesverbänden und ihre Integration in den Zentralrat. Und das ging für ihn nicht ohne die Gemeindefunktionäre in Ost-Berlin, Leipzig und Dresden, egal ob sie nun heimlich oder offiziell, beziehungsweise freiwillig aus Angst, aus taktischen Gründen oder überhaupt nicht mit den DDR-Behörden kooperiert hatten.
Es gab ja keine anderen Gesprächspartner. Es gab nur diese Gesprächspartner, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren.
Der Zentralrat verfolgte einen pragmatischen Kurs. Der jüdische Dachverband, der zu jener Zeit seinen Sitz in Bonn hatte, eröffnete 1990 in Ost-Berlin eine Verwaltungsaußenstelle. Leiter der Außenstelle wurde der bisherige Sekretär des Verbandes der jüdischen DDR-Gemeinden, Peter Fischer. Diesen hatte zwar die Stasi als inoffiziellen Mitarbeiter geführt, unter anderem als I.M. René. Für den Zentralrat war das damals allerdings keine Einstellungshürde.
Mit Peter Fischer habe ich sehr viele ausführliche Gespräche geführt. Er hat nachweislich, und das hat er auch zugegeben, Berichte geschrieben. Diese Berichte konnte ich zu großen Teilen lesen und ich fand nichts, aber auch gar nichts Belastendes.
Die Nähe vieler ostdeutscher Juden zum DDR-Regime hatte ihre Wurzeln in der Nachkriegsgeschichte. Nach 1945 gingen auch jüdische Immigranten in die sowjetische Besatzungszone, um ein besseres, ein kommunistisches Deutschland aufzubauen. Doch Anfang der 50er Jahre startete die Sowjetunion eine antisemitische Welle, die auch andere Ostblockländer erfasste. In Prag etwa wurde dem jüdischen Kommunisten Rudolf Slansky ein Schauprozess gemacht, bei dem er sich selbst beschuldigen musste, bevor er gehängt wurde.
Angeklagter Rudolf Slansky, treten Sie vor das Mikrofon. Bekennen Sie sich der 4 strafbaren Handlungen für schuldig? Ja. Erstens der Spionage? Ja. Des Hochverrates? Ja. Der Sabotage? Ja.
Als das SED-Regime die antisemitische Kampagne teilweise aufgriff, gerade einmal 7 Jahre nach dem Holocaust, war dies ein Trauma für die kleine Religionsgemeinschaft in Ostdeutschland mit ihren gerade einmal 2500 Mitgliedern.
Die Auswirkungen des Slansky-Prozesses waren hochdramatisch, weil sie zu einer Massenflucht führten. Zunächst einer organisierten Flucht von mehreren Gemeindevorsitzenden oder Vorstandsmitgliedern und ihren Familien, also sehr aktiven Protagonisten der Gemeinden. Und in den folgenden Wochen und Monaten folgten ein Viertel bis ein Drittel der Gemeindemitglieder.
Ulrike Offenberg arbeitet als Rabbinerin unter anderem im niedersächsischen Hameln. Bereits in den 90er Jahren hat sie ein einzigartiges Fachbuch verfasst. Es heißt, seid vorsichtig gegen die Machthaber und analysiert die jüdischen Gemeinden in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Die gebürtige Ostberlinerin beschreibt in ihrem Werk, wie Anfang 1953, unmittelbar nach der Flucht hunderter ostdeutscher Juden in den Westen, die SED gezielt einen Genossen an die Spitze der Ostberliner Rumpfgemeinde setzte, Willy Bendit. Bendits perfide Hauptaufgabe, die Trennung der Juden in Ost und West, konkret der Ostberliner Gemeinde von der Westberliner Gemeinde. Und zwar bereits 7 Jahre vor dem Mauerbau.
Zu einer Zeit, als andere Institutionen, die Kirchen zum Beispiel, andere Religionsgemeinschaften noch Ost-West übergreifend existierten mit gemeinsamen Gremien. Und in der Berliner Gemeinde gab es eine totale Spaltung. Und diese Wunden, die waren auch noch spürbar 1990, als es dann an die Vereinigung ging.
Die Rabbinerin, die einst Politikwissenschaft und Judaistik studiert hat, erklärt, auch wenn es selbstbewusste und regimekritische Juden in der DDR gegeben habe, viele Gemeindefunktionäre hätten immer wieder im Sinne der SED gehandelt, über Jahrzehnte hinweg.
Die Gemeinden waren vollkommen abhängig vom Staat, weil sie vom Staat finanziert wurden. Also ohne das hätten sie überhaupt nicht existieren können. Ja, man muss immer sehen, der Staat hat ein bestimmtes Interesse gehabt oder die SED an diesen Gemeinden und das haben sie versucht, denen aufzudrücken.
Überzeugte jüdische Kommunisten, eingeschüchterte Gemeindejuden, heimliche Stasi-Machenschaften und auch der Westen mit seinen vielen NS-belasteten Politikern und Beamten als abschreckendes Beispiel. Kein Wunder, dass ostdeutsche Juden kaum Kontakt zu Westjuden hatten, außer zum Westberliner Kantor Estrongo Nachama, der regelmäßig nach Ostberlin kam, um dort im Gottesdienst zu singen. Zeitzeugin Eva Nickel arbeitete in der DDR als Pädagogin und engagierte sich nach Feierabend in der jüdischen Gemeinde in Ost-Berlin, etwa beim Kinderunterricht. Sie berichtet von zahlreichen Mitgliedern, die Staatsbedienstete, Wissenschaftler oder Künstler waren und sich als akademische Elite gefühlt hätten. Die Juden drüben in West-Berlin seien hingegen Händler und Kapitalisten gewesen. Komisch habe sie die gefunden.
Ja, so ein bisschen mit Sugar. Na, sowas wollten wir doch nicht. Wir waren doch stolz auf unsere Intellektualität.
Rentnerin Nickel erinnert sich, dass andere ostdeutsche Juden bewusst Distanz hielten zur Gemeinde, etwa weil ihnen ihre jüdischen Wurzeln egal waren. Doch ab dem Herbst 89 hätten einige von ihnen ihr SED-Abzeichen weggeworfen und plötzlich eine Synagoge besucht.
Und das sind die Wendehälse dabei, das sind die Wendehälse, die dann plötzlich schnell eintraten in die jüdische Gemeinde. Und ich dachte, hast du noch nie gesehen.
Ortswechsel jüdische Gemeinde Rostock. Eine Gemeinde, die, wie die meisten in Deutschland, fast vollständig aus russischsprachigen Juden besteht. Wie Jana Marczuk. Die 58-Jährige hat Mauerfall und Wiedervereinigung ganz anders erlebt als viele ostdeutsche Juden. Marczuk arbeitet 1990 in einer sowjetischen Kaserne in der Ostseegarnison Wustrow. Die Frau eines Offiziers fühlt sich damals in Ostdeutschland privilegiert.
Ich habe nicht verstanden, warum die Deutschen unzufrieden sind. Also für mich war hier alles irgendwie schon im gewissen Sinne viel besser als bei uns. Die Versorgung, die Lebensmittel, also ich habe nicht verstanden, warum Menschen unzufrieden sind. Ich habe mir damals wenig Gedanken darüber gemacht.
Als dann die Mauer fällt, fährt die gebürtige Moldawierin zum ersten Mal in den Westen, nach Bremen, obwohl dies für Sowjetmilitärs verboten ist. Zudem hat sie Privatkontakte zu Ostdeutschen, was ihre Vorgesetzten ebenfalls nicht gern sehen.
Verrat hat man mir vorgeworfen und man hat richtig so Verhör gemacht mit mir. Die saßen so vor mir. Mindestens 5 Menschen und ich saß auf einem Stuhl davor und sie haben mir Fragen gestellt, warum ich Kontakt habe zu dem, ob ich mir Gedanken gemacht habe, nach Westen zu fliehen und sowas alles, ja. Das war ziemlich heftig und beängstigend für mich.
Bizarr, ganz Deutschland feiert die Wiedervereinigung. Und kurz darauf, 1991, löst sich auch die Sowjetunion auf. Doch Moskaus Streitkräfte werden erst 3 Jahre später Ostdeutschland verlassen. So wird Jana Marczuk hinter den russischen Kasernenmauern weiter drangsaliert und überwacht.
Die Politik war so, also es war feindliche Lager. Also es war auf einmal nicht mehr befreundetes Land und der kleinere Bruder DDR, das war auf einmal BRD und gefährlich. Das war rein ideologischer Krieg.
Das Abenteuer der russischsprachigen Jüdin nimmt 1992 seinen Lauf, als Sowjetoffiziere ihr den Pass wegnehmen, um sie in die Gussstaaten zurückzuschicken. Ein deutsches Paar, das Marczuk auf dem Bahnhof der mecklenburgischen Stadt Bützow verabschieden will, überredet die damals 25-Jährige jedoch zur Flucht, ganz spontan.
Dieses deutsche Paar hat gesagt, lass uns weglaufen. Und wir sind mit einem Trabi weggefahren. Wir haben die ganze Zeit gelacht im Trabi. Und als sie waren aus Greifswald, wir sind in Greifswald bei ihren Eltern angekommen, haben wir alle begriffen, was wir getan haben. Da wussten wir überhaupt nicht mehr, was wir machen sollten. Wir haben Angst bekommen. Sie haben sogar Angst gehabt, Licht anzumachen. Wir haben so geschaut, ob jemand vor dem Haus ist. Also wir sind voll in Panik geraten.
Nach zahlreichen weiteren Fluchtstationen landet Marczuk schließlich in Rostock, wo sie die jüdische Gemeinde mit aufbaut. Sie ist eine der ersten jüdischen Kontingentflüchtlinge nach der Wiedervereinigung.
Ich finde, heute ist es die beste Entscheidung meines Lebens gewesen.
Wir, die ersten frei gewählten Parlamentarier der DDR, erklären einmütig vor der Weltöffentlichkeit: Durch Deutsche ist während der Zeit des Nationalsozialismus den Völkern der Welt unermessliches Leid zugefügt worden. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung.
Noch im April 1990, also zwischen Mauerfall und dem Beitritt der neuen Bundesländer am 3. Oktober, entschuldigt sich Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl für die teilweise antisemitische Politik der DDR und spricht eine Einladung aus, die für das deutsch-jüdische Leben enorme Folgen haben wird.
Wir treten dafür ein, verfolgten Juden in der DDR Asyl zu gewähren.
Und zwei Wochen später standen die ersten da mit dem Koffer in der Hand und wollten nicht zurück.
Die Hamelner Rabbinerin und Buchautorin Ulrike Offenberg bilanziert, dass bis heute über 200.000 sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und eine jüdische Renaissance eingeleitet haben. Denn 1990 gab es in Ost und West insgesamt nur noch wenige 10.000, zumeist ältere Juden. Der neue Zustrom aus der Ex-UdSSR ging auf einen Beschluss des zentralen runden Tisches der DDR zurück. Dieses Gremium der friedlichen Revolution hatte bereits am 12. Februar 1990 die Aufnahme verfolgter Juden empfohlen, als historische Wiedergutmachung. Kurz darauf übernahmen die Volkskammer sowie die Übergangs-DDR-Regierung den Vorschlag. Diese oft unbekannten Details muss Rabbinerin Offenberg heute immer wieder erläutern, wenn sie zum Beispiel in Niedersachsen unterwegs ist.
Wo immer ich auftrete, bei Veranstaltungen, weise ich darauf hin, dass es die DDR war und die erste demokratisch gewählte Regierung der DDR, die diese Tore aufgemacht hat und insofern dem jüdischen Leben in Deutschland hier eine Zukunft ermöglicht hat. Das waren nicht irgendwelche westdeutschen Regierungsbeschlüsse, sondern die sind dem immer nur hinterhergerannt und haben dann später nach der Vereinigung überlegt, in welche rechtlichen Bestimmungen sie diese Realität gießen können.
Pikante Fußnote der Geschichte. Die ursprüngliche Idee zur Aufnahme sowjetischer Juden stammt vom Jüdischen Kulturverein in Ost-Berlin. Diese säkulare Organisation war 1989-90 gegründet worden. Und zwar ausgerechnet von einer früheren inoffiziellen Stasi-Mitarbeiterin, die bis Mitte der 80er Jahre dem DDR-Geheimdienst zugearbeitet hatte, dann aber die Zusammenarbeit beendete und plötzlich ihr Jüdischsein wiederentdeckte.
Die Welt ist niemals weiß oder schwarz, sondern es gibt ganz viele Töne dazwischen und zu jedem aktiv gelebten Leben gehören auch Ambivalenzen und Veränderungen.
Wir fanden das als etwas absolut Außergewöhnliches. Ich war dankbar bis zum Gehtnichtmehr. Ich war bereit, alles zu machen, alles zu arbeiten. Ich konnte nicht glauben, dass ich hier bleiben darf. Es war sehr, sehr aufregend. Wir waren glücklich.
Die sowjetische Deserteurin Jana Marczuk durfte nach der Wiedervereinigung als jüdischer Kontingentflüchtling in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Doch hier gab es seit den 70er Jahren kein jüdisches Leben mehr.
Es gab keine Gemeinde in dem Sinne. Also als ich dann hierher kam, es gab keine Gemeinde.
Marczuk berichtet vom mühsamen Wiederaufbau. Der Westdeutsche Sozialverband, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST, habe eine Hamburger Mitarbeiterin nach Ostdeutschland geschickt. Mit ihrer Hilfe seien 27 zumeist russischsprachige Jüdinnen und Juden aus allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns nach Rostock gebracht worden, samt Familien, um 1992 eine neue jüdische Gemeinde zu gründen sowie einen Landesverband der jüdischen Gemeinden. Dafür habe die ZWST-Helferin versucht, die jüdischen Pioniere zu schulen.
Wir haben nichts verstanden, also überhaupt nichts. Keiner von uns hat irgendetwas verstanden. Wir waren in der Sowjetunion aufgewachsen. Wir waren durch die Umstände dort überhaupt mit dem Judentum nicht vertraut. Wir wussten gar nicht, was jüdische Gemeinde in Deutschland ist. Wir haben kein Wort Deutsch verstanden. Wir wussten gar nicht, was los ist.
Zwei Jahre später, 1994, wurde auch die jüdische Gemeinde in Schwerin wiederbelebt. Und die Zuwanderin Jana Marczuk half dabei, hunderte weitere Kontingentflüchtlinge zu integrieren. Heute leitet sie selbst die Rostocker Außenstelle des jüdischen Wohlfahrtsverbandes ZWST, der zuständig ist für rund 1200 Juden in Mecklenburg-Vorpommern. Die Migrantin resümiert, nach der Wiedervereinigung hätten alteingesessene Westjuden durchaus mal das Gefühl vermittelt, ein Jude sei besser als der andere.
Einer, der so aufgewachsen ist, fühlt sich natürlich jüdischer als jemand, der erst mit 25 etwas davon gehört hat. Aber die jüdische Welt lebt schon sehr im Bemühen, Gemeinschaft zu schaffen, ja?
Auf der anderen, auf der westdeutschen Seite, organisierte Micha Guttmann die Aufnahme der ostdeutschen Landesverbände in den Zentralrat der Juden. Vor allem innerhalb der deutsch-jüdischen Community habe es dabei Reibereien gegeben, erzählt Guttmann. Allein die zahlenmäßige Übermacht der Westjuden, rund 30.000, habe es den rund 400 zumeist überalterten ostdeutschen Synagogengängern nicht leicht gemacht. Auch der Abschied von vertrauten Strukturen sei vielen schwer gefallen, etwa vom Verband der jüdischen Gemeinden in der DDR, dessen Auflösung der Zentralrat begleitete.
Da gab es Tränen, da gab es Schweigen, aber es gab auf der anderen Seite auch Hoffnung und Freude, was Neues anzufangen.
Guttmann arbeitet heute als Anwalt und Kommunikationsberater. Zudem betreut er die jüdische Verkündigungssendung Shalom im Deutschlandfunk. Der 78-Jährige räumt ein, dass nach 1990 nicht viel Zeit für Ost-West-Befindlichkeiten war. Denn die zehntausenden Zuwanderer, die plötzlich nach Ost- und Westdeutschland strömten, mussten Jobs und Wohnungen finden sowie Deutsch und die Schabbatregeln lernen.
Und Sie können sich denken, dass die jüdischen Gemeinden total überlastet waren. Total.
Vor allem in Berlin, wo die jüdische Gemeinde bereits 1953 auf Betreiben der SED gespalten wurde, verlief die Wiedervereinigung der Religionsgemeinschaft holprig. Die wenigen hundert Ostberliner Juden, die Anfang der 90er Jahre in die 6000 Gläubige umfassende Westberliner Gemeinschaft integriert wurden, fühlten sich, ähnlich wie auf politischer Ebene, häufig nicht richtig wahrgenommen. Eva Nickel, die Anfang der 90er Jahre von der wiedervereinigten Berliner Gemeinde angestellt wurde, ist heute noch erbost.
Natürlich wurden wir von den Westberliner Juden absolut geschluckt, als Anhängsel betrachtet. Die Ostberliner haben sich nie aufgenommen gefühlt in der Gemeinde.
Nickel ist überzeugt, dass die Geschichte der ostdeutschen Juden bis dato gern ignoriert bzw. weißgewaschen wird. Etwa bei der Ausstellung »Ein anderes Land, jüdisch in der DDR«, die das Jüdische Museum Berlin bis Anfang vergangenen Jahres zeigte, wobei das Museum die Spitzeltätigkeit mehrerer ostdeutscher Juden unerwähnt ließ.
Sie haben die Täter zu Opfern gemacht. Und dagegen habe ich was, wenn man Stasi-Leute zu Opfern macht. Das ist eine westliche Verklärung. Sie haben nichts verstanden, gar nichts verstanden.
Die Ausstellungsmacher erklärten hingegen, die Stasi-Verbindung etwa einer ihrer Protagonistinnen sei, Zitat, für das Narrativ der Ausstellung nicht entscheidend gewesen. Zahlreiche positive wie auch kritische Rückmeldungen hätten die Relevanz der Ausstellung deutlich gemacht. Geschichtsexpertin Ulrike Offenberg differenziert. Einerseits habe die Ausstellung neue Einblicke in ostdeutsche jüdische Biografien ermöglicht. Andererseits hätte das Museum durchaus die Stasi-Verfilzungen benennen sollen.
Eine gängige Erklärung also wäre, man hat Angst vor Antisemitismus. Ja? Wenn man irgend so was Kritisches sagt, dann heißt es, ja, siehst du die Juden und die Stasi oder so.
Die Hamelner Rabbinerin und Buchautorin erinnert daran, dass bereits unmittelbar nach der Wiedervereinigung, als im gesamten Deutschland heftige Stasi-Debatten tobten, es in den kleinen jüdischen Gemeinden Ostdeutschlands auffallend ruhig blieb, wenn dort MFS-Spitzel aufflogen.
Für viele war dann doch in den Gemeinden eher so, dass, naja, wir kennen dich und wird schon nicht so schlimm gewesen sein und wir wollen es auch gar nicht so genau wissen und außerdem haben wir so viele Aufgaben, wir brauchen dich jetzt.
Die Instrumentalisierung jüdischer Gemeinden in der DDR, SED und zum Teil Stasi-Verflechtungen, die schnelle Integration der Ostverbände in den Zentralrat der Juden und schließlich die große jüdische Zuwanderung aus den Ex-Sowjetrepubliken. Die Ostberlinerin Eva Nickel resümiert, das Kapitel DDR und Wiedervereinigung führe ein Schattendasein in der jüdischen Gemeinschaft, bis heute. Die 76-Jährige betont, als eine der letzten Zeitzeuginnen kämpfe sie weiter für eine konsequente Geschichtsaufarbeitung.
Es ist nötig, dass ich als ostdeutsche Jüdin auftrete.
35 Jahre deutsche Einheit. Über das schwierige Zusammenwachsen der jüdischen Gemeinden in Ost und West. Sie hörten eine Sendung von Jens Rosbach. Diese Folge finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.